Wunderschöne guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Du bist der Micha. Guten Morgen.
Moinsen.
Hi.
Boah, hi.
Weck mich doch nicht so.
Ja, so ist das. Heute wird halt schnell reagiert.
Heute wird schnell reagiert. Reden über ein schnelles Spiel. Deswegen reden wir heute dreimal so schnell, weil dieses Spiel ist das schnellste Spiel, was ich hier gesehen habe, Micha. Geht's dir auch so? Sack, sack, sack.
Ja, ich bin sowas von gepumpt, weil dieses Spiel ist fast.
Vor allem, wenn man dieses Spiel gespielt hat direkt vor dem Podcast, dann muss man auch schnell reden. Und ganz schöne Grüße an die Leute, die unseren Podcast immer in zweifacher und dreifacher Geschwindigkeit hören, damit sie mehr Podcasts hören können. Die haben jetzt eine besondere Freude an diesem Podcast.
Ja, fantastisch.
Aber so schnell ist dieses Spiel auch. Wir reden über Fast Racing Neo.
Ja.
Ist das die richtige Reihenfolge dieser drei Wörter? Ja, gell?
Also Neo Fast würde wahrscheinlich auch passen. Das ist Fast Racing Neo, genau. Ja.
Dachte ich erstmal, als ich das gelesen habe, was für ein Ding? Und dann habe ich gesehen, ein F-Zero-Spiel, nicht von Nintendo. Oder es könnte auch ein neues Wipeout sein, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, was exklusiv für die Wii U erscheint. Mhm. Von einem deutschen Studio. Gruß an München, an die Shinnen-Leute. Da hast du gleich noch ein paar Detailinfos dazu, was die sonst so machen und warum die so toll sind. Und hat mich so ein bisschen überrascht. Du hast aber schon länger auf dem Radar gehabt, dieses Spiel. Gell? Es ist eine absolute Perle.
Ja, dann lass uns doch direkt was zu Shinnen sagen.
Genau.
Das ist ein deutscher Entwickler, wie gesagt, München. Und wenn ich mich nicht täusche, dann kommen die zum Großteil aus der Demoszene ursprünglich. Also früher, als es noch ein bisschen hipper war und die coolen, also heute ist die Demoszene ja leider ein bisschen geschrumpft und ein bisschen so aus der Mode gekommen. Aber aus der Mode ist halt kleiner geworden.
Naja, ich meine, es sind halt erwachsen geworden, die Leute. Also ich meine, wir hatten ja neulich in dem Amiga-Podcast, haben wir ja auch drüber geredet, die Demoszene ist schon noch aktiv, aber zu Zeiten, als die ganzen Spiele von Cracker-Gruppen eigentlich hauptsächlich verteilt wurden, hatten die halt mehr Fame, diese Demo,
diese
Demos, genau.
Ja, aber ziemlich viele Leute sind dann auch in der Spielindustrie tätig und die Leute von Shinnen sind so ziemlich, also ist eine der wenigen wirklich Gruppen, die so daraus hervorgegangen sind und diese Techniken, diese Erfahrung, das Know-how, das Technische halt auch regelmäßig in ihre Spiele einfließen lassen und die haben Sachen gemacht auf Nintendo-Konsolen, die machen also wirklich nur exklusiven Kram. Schon zu DS-Zeiten haben die Sachen gemacht, Nintendo DS, die waren unglaublich. Die haben damals ein Spiel gemacht, zum Beispiel, das heißt, nee, schon gar nicht, GBA sogar, also die haben sogar auf dem Game Advance was gemacht. Die haben das erste und einzige 3D-Ray-Shooter-Ding auf dem GBA hingekriegt. So, also sowas wie Star Fox mit, da fliegst du durch so einen Tunnel und es irgendwie geschafft, auf dieser Fritzel-Hardware 3D-Grafiken darzustellen, so. Also, es war dann irgendwie so getrickst mit vorgerendertem Zeug oder so, aber es sah einfach total überzeugend aus. Und so ging das halt weiter. Dann haben sie eine Fortsetzung gemacht, die auch Pseudo-3D-Grafiken hatten. Dann haben sie auf dem DS ein Spiel namens Nanostray gemacht. Zwei Teile, die auch total lebendiger schon, also ich will nicht Bullet-Hell-Action sagen, aber es war auch ein Shooter, wo unglaublich viel passiert. Und als sie dann auf der Wii dann, da gibt's das erste Fast, das ist auch so ein Rennspiel gewesen, da haben sie diesen Trend dann einfach fortgesetzt. So, die machen technisch sehr effiziente, aber trotzdem sehr beeindruckende Sachen. Also die sind immer Demoszenen typisch sehr klein für das, was die darstellen visuell. Trotzdem schaffen es halt irgendwie total gute, Grafiken und sowas zu erstellen. Und die Spiele spielen sich einfach sehr gut. Also die machen fast grundsätzlich nur Arcade-Spiele und ich meine, es ist mir so der einzige, also einer der wenigen deutschen Entwickler, die auch wirklich international total anerkannt sind. Und ich habe wirklich sehr großen Respekt vor denen.
Also technisches Meisterwerk. Fast Racing Neo reiht sich in diese Reihe auch ein. Mhm. Es ist unglaublich, wenn man dieses Spiel in Bewegung sieht. Du glaubst nicht, dass das auf der Wii U läuft.
Nee.
Also in dem Moment denkst du dir, okay, die Wii U ist absolut ebenbürtig mit PS4 und Xbox One. Was die aus dieser Hardware rauskitzeln, das könntest du auf einer PS4 nicht besser umsetzen und auf einem PC auch nicht. Also das ist unfassbar, wie schnell, wie sauber, wie flüssig dieses Spiel läuft. Ich zähle ja keine Frames, aber ich glaube, das Ding läuft konstant mit 60 Frames und hat nicht einen einzigen Ruckler oder so. Also zumindest hat es so diese Wirkung. Ich weiß nicht, ob technisch das auch wirklich so performant läuft, aber es ist unfassbar toll und beeindruckend.
Naja, also es gibt ja so Outlets wie zum Beispiel Eurogamer, die haben ja so eine Unterabteilung namens Digital Foundry.
Mhm.
Und die haben zum Beispiel sich Fast mal genauer angeguckt. Und die sagen halt auch, das ist der krasseste Scheiß, der überhaupt so auf Wii U geht. Also das einzige Spiel, was da so in die Nähe kommt, technisch beeindruckend, darüber reden wir ja in Zukunft, ist noch Xenoblade, wo man auch denkt so, wie geht das eigentlich? Ja. Wie ist es eigentlich möglich, so ein Spiel auf dieser alten, betagten Geschichte da irgendwie noch hinzukriegen? Weil was heißt, also man sagt ja immer, die Wii U ist immer so benachteiligt und man hat einfach nicht so, hat einfach nicht die technische Power, aber das sind halt eben so Programme, Spiele, die zeigen, dass es einfach mit intelligenter Programmierung dann doch irgendwie geht. Und ja, klar, also vielleicht so, wenn man im direkten Vergleich dann jetzt andere Spiele gegenüberstellt, gibt es die eine oder andere Schwäche, die fällt ja aber während des Spiels einfach nicht auf.
Genau, weil es halt wirklich gut kaschiert ist dann auch, ja.
Ja.
Gerade Illusion von Geschwindigkeit kannst du ja auch viel tricksen, also mit viel Blur arbeiten, mit verschwommenen Geschichten und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, die Wirkung ist auf jeden Fall da. Es ist wir haben ja wirklich viele von diesen futuristischen Spielen, wir mögen die beide sehr, sehr gerne. Du hast ja auch schon mal ein kleines Special dazu gemacht, damals bei den Pixelmachern, gell?
Genau, da warst du auch dabei, das verlinken wir einfach.
Das verlinken wir, genau, das war ein schönes Ding. Und da haben wir auch einige Spiele besprochen und durchgenommen und es ist auch jetzt so in der Retrospektive eins der schnellsten seiner Art, würde ich sagen. Und ein absoluter Leckerbissen für alle Leute, die auch nur im Entferntesten irgendwie Interesse haben an F-Zero oder Wipeout, wenn man diese Spiele mag. Fast Racing Neo ist, das schlägt genau in diese Kerbe, die man im Herz dort hat, das hinterlassen hat, dass es schon lange kein so ein Spiel mehr gab. Um diesen Satz einigermaßen zu Ende zu führen.
Ja, aber das Name ist halt Programm, ne? Also Fast, das lügt nicht. Das ist halt wirklich Fast. Also es ist wirklich so, also gerade so, wenn du in die späteren Cups vordringst, es gibt wieder drei Cups, sehr, sehr typisch für solche Spieler.
Vier Cups pro Geschwindigkeitsklasse. Es gibt drei Geschwindigkeitsklassen mit jeweils vier Cups, vier Strecken.
Drei Geschwindigkeitsklassen, das war's, ne? Ja, drei Geschwindigkeitsklassen und davon jeweils vier Cups und unfassbar viele Strecken, muss man
auch sagen. 16 Stück.
16 Stück
ist in Ordnung,
ja. Ja, aber die so ein bisschen variieren dann auch und das ist cool. Also wirklich toll auch vom Setting. Also es durchmischt auch wirklich alles so. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, wir müssen auf Hovergleitern unterwegs. Deswegen ist die Verwandtschaft zu Wipeout oder zu F-Zero auch relativ da. Wobei man halt dazu sagen muss, also Wipeout hat diese, da muss man ja sehr krass in die Kurven gehen mit seinem Glider. Das ist so etwas, was ja auch ziemlich viele Leute an Wipeout irritiert, dass es schnell ist, aber gleichzeitig muss man halt so Kurvenarbeit leisten. Und bei Fast hat man schon etwas direktere Kontrolle, habe ich den Eindruck. Und es ist wirklich eher so, da gibt es halt eine spezielle Mechanik, die dieses Spiel von anderen abhebt. Also das erste Nennenswerte ist, es gibt überhaupt keine Power-Ups. Also es gibt, kannst jetzt keine Raketen abschießen oder.
Genau, es gibt keine Waffen. Das ist der größte Unterschied zu Wipeout. Also von daher erinnert es da mehr an F-Zero.
Genau, auch so, genau. F-Zero hatte das ja, glaube ich, auch gar nicht. Und es gibt ja auch so Sachen wie Extreme G, die ja auch irgendwie Waffen haben und so. Also darauf verzichtet Fast komplett. Dafür gibt's aber so eine Wechselmechanik. Es gibt, du hast so zwei Antriebsarten, die unterscheiden sich in ihrer Farbe. Das ist einmal orange und blau. Und dann gibt es auf der Strecke so Speedpads oder teilweise Tore, wo du hindurch fährst. So. Und wenn so du die Schanzen, falschen,
genau,
wenn du die falschen Farben hast, dann wirst du einfach aufgehalten, also dann gibt es so eine Art Kurzschluss und du bremst ab. Wenn du aber die richtige Farbe hast, dann sind die Speedpads auch wirklich wie Speedpads. Also dann nutzt du die halt komplett aus. Und du musst halt konstant switchen zwischen diesen beiden Farben. Und was so im ersten Cup oder ersten Geschwindigkeitsstufe noch relativ easy peasy ist, wird später ganz schön kompliziert. Yeah. Und dann auch so in Loopings oder so in Drehschrauben oder so dann richtig schnell reagieren muss. Und also da so flink zu sein, dass du dann auch wirklich jedes Pad auch mitnimmst und so, das ist schon eine besondere Kunst. Und das macht auch den Reiz dann irgendwie aus, trotz der hohen Geschwindigkeit dann immer noch den richtigen Antrieb quasi eingeschaltet zu haben.
Mich hat es an dieses an dieses Plattformerspiel erinnert, wo man auch immer zwischen diesen zwei Phasen wechselt. Mir fällt der Name gerade nicht an, aber du weißt, was ich meine, oder? Es gibt doch einmal diesen Bullet-Hell-Shooter, wo man diesen Schüssen, die man wechseln kann.
Ikaruga.
Und dann gab es auch so einen Plattformer, wo man zwischen diesen Farben wechseln kann. Naja, auf jeden Fall daran hat es mich ganz stark erinnert. Und vor allem muss man das halt perfektionieren. Also am Anfang ist es relativ egal, ob man noch so ein Schwungpad mitnimmt. Du kannst ja auch von Hand Turbo zünden, indem du eben so Perlen aufsammelst auf der Strecke, die deinen Boost aufladen. Und dann zündest du halt von Hand den Turbo. Damit kommt man in dem ersten Cup noch ganz gut zurecht. Im zweiten wird es dann schon ein bisschen schwieriger, da wird man dann irgendwie nur noch dritter, vierter, fünfter Platz irgendwie so, wenn man die Phasen verpennt. Und spätestens dann beim dritten und beim vierten Cup geht man halt einfach kaputt, wenn du die Phase nicht hast, weil du dann die Schanze nicht erwischt und dann eben nicht nach vorne geschleudert wirst auf die Strecke. Und du kommst halt überhaupt nicht mehr im Führungsfeld mit. Und das ist schon im ersten Schwierigkeitsgrad, also in der ersten Geschwindigkeit, ist das Spiel schon total für Profis. Also man merkt im Spiel an, das ist von Kennern des Genres für Kenner des Genres gemacht. Es zieht wahnsinnig schnell an vom Schwierigkeitsgrad. Wobei der auch so ein bisschen schwankt, weil das ein sehr realistisches Fahrerfeld ist. Also es hat nicht so eine Gummiband-KI wie jetzt zum Beispiel bei Mario Kart.
Genau.
Ganz im Gegenteil, sondern es wird auch immer jemand anders irgendwie Erster. Du hast nicht so diesen klassischen Gegenspieler, der irgendwie immer Erster wird und wenn du den überholt hast, dann bist du Erster, sondern das Fahrerfeld ist sehr dynamisch. Manchmal hast du halt irgendwie immer nur den dritten, vierten Platz erreicht und landest aber trotzdem insgesamt in der Gesamtwertung auf dem zweiten, weil du halt konstant Punkte eingefahren hast. Mhm. Und manchmal bist du Erster, Neunter und landest dann halt leider auf dem sechsten Platz oder so und schaffst den Cup nicht. Also das ist sehr, sehr dynamisch, das kann natürlich sehr frustrierend sein, aber man merkt mit jedem Durchgang, dass man halt die Strecke auswendig kennt und ab da macht es dann auch meistens Klick und dann fährt man auch vorne mit. Ja, mit der Geschwindigkeit kommt man dann schon recht schnell zurecht und mit diesem Phasenwechseln, aber du musst die Strecken wirklich kennen. Im ersten Durchlauf hast du eigentlich so gut wie keine Chance.
Ja, das ist so ein ähnliches Phänomen wie halt auch bei Byboard. Also ich würde fast behaupten, dass es kaum futuristische Rennspiele gibt, wo die Strecken, also das Kennen von Strecken keine Rolle spielt, also bei den allermeisten, also gerade auch bei diesen Gleiterdingern, wo man, also die Kunst, so einen Gleiter zu beherrschen, hängt ja auch viel davon ab, dass man den optimalen Weg fährt, so wie man es halt auch von normalen Rennspielen kennt, also so wie bei der Formel 1 oder so. Und dann kannst du natürlich taktieren, also es gibt hier auch wieder so über die Schultertasten so eine Art Gleitfunktion, so dass du so ein bisschen zur Seite driften kannst. Dabei hast du auch Luftkontrolle, also du kannst, du musst an vielen Stellen auch dein Gefährt in der Luft steuern. Also es gibt so ein paar wenige Phasen, sehr geil, also es gibt so eine Strecke im Weltraum, die spielt, da gibt's so schwerelose Phasen und da hast du dann halt auch direkte Kontrolle so, auch rauf und runter, da muss man so um Asteroiden herum navigieren, um Gesteinsbrocken. Und dann gibt's aber auch so andere Stellen, wenn du so über so eine Schanze springst, dann ist die Strecke verschoben. Also muss man nach links oder nach rechts fliegen.
Das ist so fies.
Aber das ist auch irgendwie geil. Also am Anfang checkt man es nicht, wenn man die Strecke zum ersten oder zum zweiten Mal vielleicht auch spielt, sondern ist man da auch teilweise irritiert, weil diese Hindernisse muss man ja auch lernen. Also es gibt ja auch so richtig coole Einfälle. Zum Beispiel gibt's eine Strecke, die liebe ich, da ist so ein riesiger Roboter, so eine Art Spinnenroboter, der über diese Landschaft läuft und manchmal schlägt die einfach so mit ihren Beinen so auf den Boden und es ist so.
Oder manchmal kommen so Gesteinsbrocken runter.
Also wirklich so Felsen fallen von den Bergen runter. Oder es gibt so Eiszapfen, es gibt so eine Strecke, die spielt, also ist so in so einer gefrorenen Landschaft und dann gibt es dann halt irgendwie so Stalagniten. Oder wie heißt das? Wenn die so von unten. Sind das Stalagniten? Oder?
Stalaktiten sind von oben.
Genau, ich verwechsel das jedes Mal. Ja, jedenfalls so gefrorene Sachen, wo du gegenfahren kannst.
Weißt du, halt wie ich mir das merke von der Eselsbrücke? Stalaktiten ist doch ein T. Also ein T ist oben die Decke und es zeigt nach unten. Und Stalagmiten ist das M wie so zwei Spitzen, die von unten. So merke ich mir das jugendfrei. Genau. So merke ich mir.
Gut, interessant. Was ist denn die nicht jugendfreie Version?
Ja, mit Stalaktiten, die hängen. So. Aber ich wollte es meinen Kindern erklären und deswegen habe ich die andere.
Okay, den kann man das natürlich schlecht erklären. Aber gut, zurück zum Spiel. Ich finde halt so, das finde ich auch geil an diesen Strecken. Also die sind sehr, sehr einfallsreich. Das ist so klar alles so dieses sehr cleane futuristische Design. Also das ist zieht sich halt auch komplett durch. Das ist auch so ein Merkmal von den Shin'en-Spielen allgemein, dass die bis auf dieses Mikroskopspiel, wo du so Zellen steuerst, das Ganze so ein sehr, sehr klares futuristisches Design ist irgendwie. Aber sie bauen da immer noch so Sachen ein, die einfach cool sind. Es gibt so einen Planeten, der spielt auf einer Lava-Landschaft so. Oder es gibt so andere Sachen. Einen anderen Planet, da regnet es die ganze Zeit. So ein bisschen wie bei Star Wars in dieser Klonfabrik und so. Sieht fantastisch aus. Und ich finde nett, dass sie dann halt diese Hindernisse da auch mit in diesen Kontext mit eingebracht haben. Das sind ja irgendwie so einfach nur plumpe Hindernisse sind, sondern sie sind irgendwie in der Landschaft mit verwoben. Und da ist auch wirklich immer was los. Manchmal fliegen Raumschiffe über dich hinweg oder du hast hier im Hintergrund, es gibt eine andere Strecke, da fliegt so ein, ich sag mal, so eine Art Dune-artiger Wurm über dich.
Ja, genau.
So, das ist voll geil. Und das sind so echt nette Sachen, die machen das Ganze dann doch irgendwie doch lebendig, obwohl du da nicht eine einzige Menschenseele siehst. Also Menschen, so im Gegensatz zu F-Zero, sieht man da halt überhaupt gar nicht. Aber das macht irgendwie überhaupt nichts.
Natürlich gibt es auch unterschiedliche Fahrzeuge. Das sind alles so Gleiter. Mhm. Und die sind auch so aufgemacht wie bei Wipeout, dass man so verschiedene Firmen hat, die quasi diese Geräte bauen oder sponsoren. Das hat alles auch so ein Rennzirkus-Atmosphäre. Also du hast dann halt futuristische Hersteller, die diese Fahrzeuge bauen. Die haben dann unterschiedliche Geschwindigkeiten und Beschleunigung, wie man es so kennt. Mhm. Und da ist jetzt auch keine große Neuerung eigentlich dabei. Was ich noch sagen wollte, es ist ganz schön unfair, finde ich, wie lange die Animation, also genau, das war der einzige Kritikpunkt, den ich habe, wenn man wenn man stirbt auf der Strecke, also du kannst zum Beispiel gegen eine Säule fahren, manchmal gibt's halt wirklich Hindernisse im auf der Strecke, du fährst einmal durch so eine Fabrikanlage auf so einer Röhre und da sind halt so so Pfosten einfach mittendrin, wenn du da dagegen fährst, wenn du bei den futuristischen Weltraumstrecken irgendwie nicht auf der Strecke landest, dann kommt so eine kurze Animation, wie halt dein Schiff zurückgesetzt wird, kennt man ja auch aus solchen aus solchen Spielen, und dann hast du aber eigentlich verloren. Das ist so extrem hart, du kommst einfach nicht mehr an das Fahrerfeld ran. Also, wenn du erster Platz bist und du fährst gegen eine Säule, bist du in dem Moment, bist du Fünfter, Sechster. Wenn du irgendwie mittendrin warst, bist du Zehnter und kommst nicht mehr hinterher. Du kannst noch so viel Turbo, du kannst perfekt fahren, dann kommst du vielleicht wieder auf den alten Platz, auf dem du warst, so Fünfter, Sechster, Siebter Rang oder sowas. Aber im Endeffekt kannst du es knicken. Und das finde ich ein bisschen frustrierend, weil gerade so die Aufholjagden finde ich bei solchen Rennspielen, also gerade bei Mario Kart zum Beispiel, da liebe ich die Gummiband-KI dafür, dass ich immer noch, auch in der letzten Runde, kann ich noch einigermaßen irgendwie vorne mitfahren. Ja, wenn du irgendwie mal runtergeflogen bist, ist es ärgerlich, aber du kommst noch hinterher, du kommst irgendwie noch wieder dran und das kannst du bei dem Modus hier komplett knicken. Ist halt eine sehr Hardcore-Zielgruppen-Variante, nenne ich es jetzt mal, aber zumindest in den einfachen Schwierigkeitsgrad hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr verzeiht.
Ja, ja. Also es ist schon, also das Spiel schenkt dir auf jeden Fall gar nichts.
Nichts, irgendwie. Nee.
Nichts. Aber das geht dann auch so d'accord mit den meisten anderen sehr guten futuristischen Rennspielen. Also wenn wir uns erinnern, bei Wipeout ist es zum Beispiel auch nicht so gewesen. Bei Fatal Inertia hieß das, war das auch nicht so? Also wenn du da irgendwie mal richtig verbratzt hast, in ein Hindernis rast oder so, dann warst du einfach im Arsch. Das ist halt genau das Gegenteil. Weil da muss man sich halt auch, also wir haben ja über Need for Speed zum Beispiel gesprochen und da war die Entscheidung ganz klar, okay, soll jedem Spaß machen und deswegen gibt's halt dieses Aufholfeld und weiß nicht, also der Spieler hat halt immer, egal was ihm passiert, es macht immer Spaß. Und bei Fast hast du nur Spaß, wenn du auch tatsächlich gewinnst. Also du musst es auch wirklich lernen. Das Spiel will halt eben nicht, dass du, aber das passt zur Philosophie von Shin'en.
Also ja, aber damit blockieren sie sich natürlich auch ein bisschen. Die Einstiegshürde ist wirklich direkt von Anfang an da.
Und, ich finde das aber eigentlich ganz gut. Also ich glaube,
ja, aber es gibt so viel. Es ist ja so schwer, das Spiel. Es gibt drei, es gibt drei Geschwindigkeiten. Ja? Ja. Die leichteste ist ja schon schwerer, als die meisten anderen Rennspiele überhaupt je sind. Die kann man aber noch einigermaßen schaffen, wenn man ein bisschen Reaktionsvermögen hat und ein bisschen auswendig lernt. Dann gibt's ja noch zwei Fortgeschrittene und Expertenmodus und dann hört das Spiel ja noch lang nicht auf. Es gibt dann ein Zeitrennen fahren, da fährst du gegen die Zeiten von Shin'en, was schon mal extrem undankbar ist, weil du könntest genauso gut versuchen, irgendwie bei einem Zehnkampf anzumelden und irgendeine Zeit zu brechen, ja? Gegen Profisportler. Die sind extrem knackig, diese Zeiten. Die kann man aber einigermaßen mit wirklich viel Übung kommt man da dran. Dann hat man aber auch ein Belohnungssystem, aber die sind schon wirklich hart gesetzt, diese Zeitfahrten. Finde ich zumindest. Und dann gibt's ja noch den Hero-Modus, den du erstmal freischalten musst. Da musst du auch wirklich, wirklich gut fahren, viel von dem Spiel schon geschafft haben. Dann schaltet sich der Hero-Modus frei. Und der Hero-Modus ist dann wirklich für absolut Hardcore-Fans. Das sind alle Strecken mit Permadeath quasi. Also du darfst keinen Fehler machen, sonst fängst du von vorne an. Du musst Erster werden. Und die Energie, die du aufsammelst, ist gleichzeitig ein Schild. Das heißt, wenn die Schildenergie runtergeht und du sammelst nicht genügend Kügelchen oder erwischt nicht jedes Turbopad, dann bleibst du halt auf der Strecke stehen.
Ja.
Also extrem schwerer Modus. Natürlich wunderbar für Leute, die sich da voll reinknien wollen in dieses Spiel, dass da nochmal so ein zusätzlicher Hardcore-Modus dabei ist. Aber genau, weil es diese Abstufungen ja alle gibt, hätte ich an Shin'ens Stelle das Spiel ein bisschen einsteigerfreundlicher gemacht.
Ich finde es aber, glaube ich, ganz okay. Also ich glaube, dadurch lebt das dann auch. Weil es sind jetzt sehr viele Leute versuchen, diesen Hero-Modus zu meistern und so. Mhm. Wir werden sehr bald Videos auf YouTube sehen, wo einfach Leute, die so krass sind,
Die spielen das mit einer Hand, mit Augen zu.
Das ist cool. Also das mag ich total. Also es war sogar eher so, dass die früheren Shin'en-Spiele einen Tick zu einfach waren. Ich fand das Dinostroy immer sehr leicht für den DS. Und ich glaube, daraus haben die auch ein bisschen gelernt. Also den Schwierigkeitsgrad ein bisschen angehoben. Und das ist ganz cool. Also ich fand zum Beispiel schon dieses, wie heißt das mit den Bakterien nochmal? Das gibt's auch für die Wii U. Ach, jetzt liegt mir auf der Zunge. Nanostray.
Mhm. Nee, hast du gerade schon Nanostray hast du gerade gesagt.
Ja. Nano Assault, Entschuldigung. Hat auch Nano im Titel. Genau. Nano Assault oder so hieß das. Das war so ein Ding, das war sowas wie Geometry Wars, nur dass du so einen kleinen Bot, irgendwie heißt das, so einen kleinen Nanobot gespielt hast, der irgendwie Viren bekämpfen muss und dann bist du auf so einer riesigen Zelle drauf und bekämpfst. Das war ganz cool. Aber auch das war schon ganz schön knackig. Und ich glaube schon, dass sie sich da ein ganz deutliches Hardcore-Gamer-Publikum richten. Aber ich denke, das ist okay. Ja. Was cool ist, das ganze Spiel kann man auch in Splitscreen spielen, also online sowieso, aber man kann es auch in Splitscreen spielen und das sogar so viert. Also
du unfassbar, kannst, ja.
Das ist voll geil. Also natürlich geht die Framerate da ein bisschen runter, es sind nur 30 Frames, mein Gott, geht ja auch nicht anders, aber dass du das überhaupt zu viert spielen kannst, ist schon ziemlich geil. Ja.
Und lässt auch so ziemlich jede Controller-Konfiguration zu.
Ja.
Man kann es auch auf dem Wii U Gamepad im Bett spielen, was auch sehr schön ist. Selbst da sieht's fantastisch aus. Also das muss man ja auch mal betonen. Xenoblade Chronicles ist eine absolute Zumutung und Frechheit, das auf dem Wii U Gamepad zu spielen. Aber Fast Neo Racing sieht großartig aus auf dem Ding.
Ja, und die Musik ist richtig geil, finde ich.
Nee, also die ist nicht ganz so Wipeout-Klassik, aber das waren halt auch, ich weiß nicht, wer die gemacht hat. Es ist nach einer Weile nervt sie mich ein bisschen, aber insgesamt passt sie schon perfekt zum Spiel.
Du bist ja nicht so der Elektro-Techno-Typ, ne?
Ja, das scheppert jetzt nur.
Das sollte die Musik aus dem Spiel sein.
Das wird ihm nicht gerecht.
Nee, das wird ihm nicht gerecht. Nein, ich finde die Musik wirklich gut. Also ich mag ja elektronische Musik und ich finde
die auch. Cool. Ich auch,
ja. Die klingt halt sehr spacig. So einen sehr, sehr abgefahrenen, sehr, sehr weit in der Zukunft liegenden Klang irgendwie so. Also das gefällt mir unheimlich gut. Und es passt auch total zu dem Design. Also wie gesagt, das Design ist sehr klar, selbst so Strecken, die in der Wüste spielen oder selbst so Strecken, die, es gibt ja auch so eine, wo die durch so Unterwassertunnel führt und sowas. Du hast immer nur so eine klare Linie. Und das ist, das passt total gut zu dieser Musik. Das ist so eine, macht ja auch Sinn. Also man geht davon aus, dass diese Strecken auch alle gebaut sind, so ähnlich wie bei Wipeout, dass da wirklich große Firmen hinterstecken, die diese Dinger bauen zu Unterhaltungszwecken und so. Und so klingt das so ein bisschen wie so ein Future Sports.
Also die Musik passt perfekt zum Spiel, definitiv. Und sie ist auch sehr treibend. Also die unterstützt auch dieses Geschwindigkeitsgefühl.
Ja.
Und schafft es aber trotzdem auch abwechslungsreich zu sein, wie die Strecken halt auch. Also ich finde, an den Strecken habe ich total wenig auszusetzen, weil überhaupt die nichts, sind extrem unterschiedlich von den ganzen Set-Pieces. Also man hat nicht, bei Wipeout unterscheiden die sich ja sehr eher marginal, finde ich. Mhm. Und auch F-Zero hat einen sehr durchgängigen Stil eigentlich so gehabt.
Und das ist auch wirklich, wirklich das A und O bei vielen. Also bei manchen, es gibt, kann mich noch zum Beispiel an die ersten das mit diesen Motorrädern, du weißt, was ich meine? Ach, klack. Mein Gott, heute Abend haben wir es wirklich.
GeForce oder so?
Naja, das war auch ein Nintendo 64, das Ding auf jeden Fall, was von Acclaim rausgekommen ist. Ja, solche Sachen weiß ich aber den Namen nicht. Ihr wisst alle, was ich meine. Da gibt es auch wirklich vier Teile. Die 3 und 4 fand ich richtig geil. Die kamen dann auch später für PS2.
Zero G oder so?
Irgendwie so. Extreme G, genau. Ja, also das mit dem G und das kann man sich, also. Jedenfalls, da gab es für Nintendo 64 dann auch.
Ali G Go-Kart Racing.
Sehr gut. Und die, da war das dann so, aber das Streckendesign hat mir damals zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, weil das war zwar abgefahren, du konntest halt irgendwie jeden Scheiß machen, aber es hat irgendwie, bist da nie so richtig in den Flow reingekommen, weil es einfach zu viele, wenn wir schon mal Englisch sind, Obstacles drin sind. Also zu viele Sachen, die dich behindern. Und ich finde, hier bei Fast haben sie es perfekt hingekriegt. Das ist schwierig, man muss drumherum driften, man muss echt gut sein, aber man kriegt trotzdem, wenn man es begriffen hat, immer noch den Flow rein. So, also es ist eine Streckenführung, die Sinn macht. Also wo auch wirklich, man könnte sich vorstellen, dass das richtige Streckendesigner, die auch normale Rennstrecken produzieren und konzipieren, sich überlegt haben, ja, es muss schwer sein, aber es müssen Menschen auch irgendwie schaffen können.
Genau, man muss nicht sterben beim Rennen.
Und das haben sie hier echt super gut hingekriegt.
Also bis auf diese Unterbrechung in der Fahrtstrecke, wo es einfach mal 100 Meter weiter links weitergeht, was man nicht erahnen kann.
Das sind so Dinge, die... Ist auch nie so richtig geklärt, ob das nicht vielleicht in Wirklichkeit alles eine Riesensimulation ist oder so. Wer weiß, vielleicht sitzen ja gar keine Menschen drin oder so. Vielleicht werden das, man sieht ja keine Menschen. Vielleicht wird das ja auch gesteuert von Druiden, die sowieso alle weggeworfen werden. Man weiß es nicht.
Genau.
Weiß es nicht. Oder sind Aliens, die sind strafversetzt. Also Kriminelle, die... Da können wir uns, vielleicht muss Shin das mal beantworten, ob da wirklich Piloten drin sitzen, ob das Menschen sind oder so. Das sind doch alles kleine Jedi-Ritter, alles so kleine Anakin Skywalkers, die einzigen Menschen sind, die solche Gefährte überhaupt steuern können. Was uns dann auch zu Jedi-Ritter machen würde übrigens.
Oder? Das stimmt, ja. Meta.
Meta.
Was man auch noch unbedingt erwähnen muss, es kommt zu einem sehr schmalen Preis. Für 15 Euro ist es sowieso nochmal eine dreifache dicke Empfehlung.
Ey, das ist geschenkt.
Wirklich. Das ist wirklich ein Witz für dieses Spiel. Das ist großartig, was man damit Spaß haben kann.
Normalerweise ist das wirklich so auf dem Niveau von einem Vollpreistitel. Muss man sagen.
Ja, absolut.
Also, ich rede nicht so gerne über Preise.
Nee. Aber bei Vollpreistitel wären halt vielleicht noch ein paar mehr Strecken dabei, aber dann hätten sie ja auch das Budget gehabt, die umzusetzen. Aber für 15 Euro, das ist so in dem Bereich wie früher diese Xbox Live Arcade Mittwoch-Spiele. Und hat aber deutlich mehr Umfang,
finde ich. Oder wie früher auf der, wie gesagt, auf den älteren Konsolen PS2 oder so. Ich würde jetzt mal behaupten, dass so Spiele wie Wipeout auch nicht mehr hatten. Wobei sie Wipeout HD ja auch schon als Download-Titel angeboten haben. Ich glaube, das Publikum für solche Spiele ist einfach nicht mehr so groß. Darüber haben wir ja auch.
Nischentitel auf jeden Fall.
Genau, darüber haben wir ja auch im Pixelbacher Beitrag auch nochmal gesprochen, beziehungsweise du. Ich habe so geschnitten, dass du darüber so sprichst.
wir haben gesprochen, aber du hast dich komplett rausgeschnitten, genau.
Ja, so kann man das auch sehen. Aber das Publikum ist also schon klein. Also es macht schon Sinn, das jetzt nur so als Download-Ding zu geben. Ich glaube, als Retail-Titel würde das Ding einfach komplett untergehen. Aber das ist wirklich geschenkt für dieses Ding. Also das ist wirklich so gut, ist auf total großes Niveau. Dicke Empfehlung, 120.
Was ich nicht verstehe, warum Nintendo die Jungs und Mädels dort von Shinnen nicht schon lange dafür engagiert hat, einen F-Zero zu machen. Also.
Ja, das ist ja auch das Ding, ne?
F-Zero, die haben das doch gesehen. Das haben die doch komplett für die Wii U in Kooperation mit Nintendo entwickeln müssen. Die haben doch wahrscheinlich früh genug mitbekommen, hey, die machen ein Spiel, was ungefähre Ähnlichkeiten hat wie mit F-Zero. Dass die dann nicht einfach sagen, hey, es kommt doch sowieso exklusiv für die Wii U. Hier habt ihr die Lizenz, packt noch was drauf, wir vermarkten, wir kümmern uns drum. Also das verstehe ich nicht, warum das nicht passiert ist. Da macht sich doch Nintendo selber Konkurrenz auch potenziell damit.
Ich finde auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass dass Miyamoto ja auch immer sagt, F-Zero ist so scheiße. Und das, du wirst lachen. Willst du mal was sehr Lustiges hören?
Ja.
Das letzte F-Zero, was für ein GameCube rausgekommen ist, den Namen habe ich jetzt leider vergessen, aber das unter Fans total gefeiert wird. Super cooles Spiel, ist auch heute immer noch sehr viel wert. Also ich habe mal richtig Schwein gehabt und das für 30 Euro bei eBay ersteigert. Das ist wirklich ein sehr gefragtes Spiel. Das ist eigentlich gar kein Nintendo-Spiel, sondern ist von Sega. Ja, das hat Sega entwickelt und hat Nintendo veröffentlicht.
Okay.
Geil, oder?
Ja, dann können sie doch erst recht Shinnen fragen.
Ne? Das ist total absurd. Also Sega hatten, und das ist auch das einzige F-Zero, das tatsächlich Widescreen hat und in vollen 60 Frames irgendwie läuft. Das hat Nintendo vorher mit F-Zero nie hingekriegt.
GX war das, glaube ich.
Gell? GX, ich glaube, so hieß das. Ne? Ja. Und das war super beliebt, ist auch super beliebt und ist eigentlich ein Sega-Spiel. Und das wusste ich auch nicht, bis ich irgendwann mal recherchiert habe. Geil, ne? Tja. Nintendo scheißt wahrscheinlich auf F-Zero. Denen ist gar nicht klar, was die da eigentlich haben, weil so viele Leute wollen F-Zero sehen, aber die haben ja, ich glaube, das höchste der Gefühle waren ja so ein paar Ports für GBA, glaube ich. Das sind so die letzten großen Nintendo-Sachen gewesen. Und dann haben sie F-Zero fallen lassen. Und Nintendo Land mal so ein beklopptes Minispiel
eingebaut.
Aber das war's. Und das ist auch komisch. Aber vielleicht schätzen wir das auch so ein bisschen. Also vielleicht, sicherlich gibt's dann irgendwie ganz viele Fans, die sagen, yeah, wir wollen Captain Falcon wiedersehen. Aber vielleicht ist Nintendo das dann auch einfach egal. Vielleicht gibt's da einfach bei Mario sehr viel größeren Absatz und das wird sich für die nicht lohnen. Keine Ahnung.
Ja, natürlich. Aber wenn man dann eben schon so ein Studio hat, was sich halt auf Nintendo-Konsolen konzentriert, dann verstehe ich halt nicht, warum man dann nicht sagt, wenn man den Prototypen sieht, hier, jetzt macht doch. Ich meine, Nintendo wäre das doch nicht das erste Mal. Portal 2 oder solche Geschichten sind doch auch daraus entstanden. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man irgendwie als Firma einen Prototypen sieht und denkt, oh, das könnte doch perfekt zu uns passen. Hast du nicht auch erzählt, dass irgendein berühmter Plattformer hat doch dann irgendwie später erst die Lizenz drauf bekommen mit Mario? Naja, also
ich weiß nicht,
also da gab es ja einige Beispiele so, ja.
Aber da gab es ja doch, Moment, Lizenz mit Mario, weiß ich nicht. Aber das passiert schon mal. Ja, ich überlege jetzt gerade, es war super, war das nicht super Super Mario 2? Das war ursprünglich auch gar kein Mario-Spiel.
Wir hatten ja Shinnen die Entwickler auch zum Interview eingeladen für den Podcast oder für einen eigenen Podcast, je nachdem, wie lange es dann dauert. Aber die haben leider totally busy abgesagt. Die haben gerade irgendwie viel um die Ohren, beziehungsweise im Dezember hatten wir angefragt. Und vielleicht klappt es im Januar noch. Also wir bleiben dran und dann können wir die auch mal selber fragen, ob es da vielleicht solche Gespräche gab, wenn die darüber reden können. Oder vielleicht sind die ja auch selber so, dass sie sagen, nö, wir wollen unsere eigenen Marken machen, das würden wir gar nicht machen wollen, sowas. Keine Ahnung.
Sehr interessant. Ja gut, ist, man muss auch sagen, wahrscheinlich jetzt nach dem Release von Fast haben sie erstmal Urlaub und ist auch ein kleines, also das muss man dazu betonen, also es ist ein kleines Team, ne?
Ja, ich aber kurz vor Dezember hat ja auch eh keiner Zeit.
Eben, also, aber auch selbst, also dadurch, dass es ein kleines Team ist, haben sie auch keinen Pressestellvertreter oder so. Also sie machen halt wirklich sehr viel selbst. Und wenn man sich die Credits zum Beispiel anguckt, also wenn man jeden Cup, jede Geschwindigkeitsklasse, die man durchspielt, da sieht man auch mal die Namen eingeblendet. Da doppeln sich total viele auf verschiedenen Positionen. Also da macht eine Person wirklich ganz viele andere Sachen. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Mannstärke die haben, wie viele Personen da wirklich auch arbeiten, aber ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass es ein sehr, sehr kleiner Entwickler ist. Und deswegen ist diese Leistung umso beeindruckender. Also das sieht halt aus wie ein Spiel, das Liverpool gemacht hat, Studio Liverpool von Sony irgendwie. Also es ist gar nicht weit weg, wirklich vielleicht eine Handbreit weg von Wipeout HD.
Ja.
Also Wipeout HD hat noch ein bisschen Zeug drumherum irgendwie und ja, da sieht man ein bisschen, dass es ein Sony-Produkt ist, aber es ist echt ganz nah dran. Irgendwie.
Also Chapeau nach München, wer auf jeden Fall mal ja, wer auf jeden Fall mal die technische Leistung sehen möchte oder mal ein bisschen angeben möchte, was in der Wii U drinsteckt, das ist ein idealer Beeindruck-Kandidat. Es gibt ja so Spiele, die kann man so Leuten zeigen, die nicht viel Videospiele kennen oder sehen. Ja, ja. Da kann man mal so ein paar Grafikblender rausholen. Und auf der Wii U ist Fast Racing, glaube ich, mit Abstand das schönste Spiel, jetzt zusammen mit Xenoblade.
Ja, ist aber auch einfach ein geiles Spiel. Also, wer einfach mal Bock auf geilen Scheiß hat, der muss das. So.
Aber es ist schwer. Das haben wir ja ein paar Mal schon gesagt. Ja. Genau. Also, Leute, ab 40 bei mir lassen die Reflexe langsam nach.
Du redest ja auch in Zeitlupe.
Genau. Gut, Micha, dann danke ich dir für dieses Spiel. Ich werde jetzt wieder Fast Racing Neo mich auf die Strecke wagen und weiterspielen und ich hoffe, dass ich endlich mal in den höchsten Schwierigkeitsgrad den Hero-Modus freischalte und dann hören wir uns morgen wieder. Auf Wiedersehen.
Ja, super, vielen Dank. Ich wünsche dir und den Schönen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.